Wie können wir die stürmischen Zeiten gut überstehen? Und wir erinnerst du dich an den Euch von Jesus, als er im Boot ist, als die Jünger im Sturm sind? Und viele kennen die Geschichte, es waren mit ihnen dort dabei und sie leben diesen Sturm und sie sind ganz aufgebracht und wecken ihn schließlich und sagen, Jesus, kümmert es dich nicht, ist es dir egal, dass wir hier umkommen? Und ich möchte daraus nur eine Lektion ziehen, das tue ich hier an die Seite ran. Frieden kommt nicht von der Abwesenheit von kritischen Situationen, sondern von der Gegenwart Gottes. Sie hatten den Frieden nicht, solange sie sich nicht bewusst waren, Jesus kann etwas dagegen tun. Er war dort, aber sobald er dann den Sturm gestillt hat, staunten sie nicht nur, wie das natürlich funktionieren konnte, sondern wer dieser Mann ist, der auch dem Wind und dem Wellen befiehlt und sie gehorchen. Und wir sollen einander daran erinnern und so zur gegenseitigen Stärkung beitragen. Und wie können wir einander dabei helfen? Das wollen wir heute sehen in 1. Petrus Kapitel 5. Und wir beginnen mit den ersten vier Versen. Ich habe dort schon den ganzen Text aufgeschrieben. Aber 1. Petrus 5, zuerst die ersten vier Verse. Dort heißt es, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Also das Miteinander braucht aus unserem Text hier drei Zutaten. Die erste ist die vorbildliche Aufsicht. Petrus beginnt hier seine Anweisung mit einem Auftrag an die Ältesten. Sie sollen die Gemeinde Gottes hüten, wie sich ein Hirte um die Schafe kümmert. Und das ist die Aufgabe, die ihnen auch nach Apostelgeschichte 20 aufgetragen ist. Dort heißt es, zu Ältesten gesprochen, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Sollen sich darum kümmern, um hüten, darauf aufpassen, einmal auf sich selber, auf den eigenen Wandel, aber dann eben auch auf die Gemeinde Gottes und in einer Form von Aufsicht zu sehen, was sind die Nöte, was sind die Bedürfnisse, wie können wir helfen. Und das nicht nur, weil es ihre Pflicht oder ihr Job ist, wie es hier beschrieben wird, ja, Vers 2, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gerne aus innerer Überzeugung. Petrus selber hat diesen Dienst übernommen, in vollem Bewusstsein, was es bedeutet, in vollem Bewusstsein auch der Leiden, die Christus durchgemacht hat, ja, aber auch in Überzeugung des Lohnes. Ja, sie ja auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, und auch in Vers 4, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Die Motivation für den Dienst ist nicht die Anerkennung und der Lohn von Menschen, sondern das Lob Gottes. Das zeigt er ihnen, weil manchmal, wenn es nur auf das Irdische, auf das Menschliche, auf das Hier und Jetzt aus ist, dann vergeht das sehr schnell, wenn das nicht so gut läuft. Aber er war davon getrieben, und das hat ihn die 30 Jahre von der Kreuzigung und Auferstehung Jesu bis zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Brief schreibt, das hat ihn getragen, das hat ihn ermutigt, das hat ihn getrieben, auch weiter sich so in den Dienst zu stellen. Und wir alle müssen entscheiden, wem wir gefallen wollen und wofür es sich zu leben lohnt. Und er ermutigt hier und sagte, okay, Älteste, setzt euch hierfür ein, die Herde zu hüten. Aber wir alle sollen das überlegen. In 2. Timotheus 2, in den Versen 3 und 4 heißt es, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und er benutzt den Kriegsdienst, er benutzt den Militärdienst hier als ein Beispiel. Und er sagte, wenn jemand so angeworben ist, dann müssen die privaten Dinge des Lebens zur Seite stehen, weil er sich verpflichtet hat. Und er soll dem gefallen, er soll die Aufgaben ausführen, die die Dienstleitung ihm aufträgt. Und er sagte, als Christen, Christus hat uns erworben mit seinem Tod am Kreuz. Er hat sein Leben für uns gegeben und er möchte jetzt, dass wir uns entsprechend für ihn einsetzen und dass wir ihm gefallen. Dass das eine bewusste Überlegung in unseren Entscheidungen im täglichen Leben ist. Was möchtest du, dass ich mache? Was möchtest du, wie ich mit dieser Person umgehe? Wie möchtest du, dass ich rede? Wie möchtest du, dass ich mich hier verhalte? Petrus hat seinen Beruf als Fischer aufgegeben, um anderen zu berichten, wie Jesus sein Leben verändert hat und ihr Leben verändern kann. Und das war für mich auch prägend bei meiner Entscheidung, in den Dienst zu gehen, weil ich mir gesagt habe, in der Weitergabe und im Ausleben des Evangeliums kann ich mehr Menschen besser helfen als auf irgendeine andere Art und Weise. Ja? Es ist nicht schlecht, wenn Gott einen beruft, in irgendeiner Produktion zu arbeiten oder im Krankenhaus zu arbeiten oder in der Schule als Lehrkraft zu arbeiten. Das ist alles seine Legitimität. Aber gleichzeitig, dass wir immer sehen, egal wo Gott mich hinstellt, das Beste, wie ich Menschen helfen kann, ist ihnen die Hoffnung in Christus zu geben und das weiterzugeben, auf sie zu achten, dass sie auch dort eine Festigkeit haben, einen Glauben haben und gestärkt werden. Nun, dann spricht er ja hier davon, von diesem Ende Vers 4, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Nun, er spricht hier zu Gemeindeältesten und ist dann immer die Frage, na, ist das ein besonderer Lohn für Gemeindeleiter? Mag sein, weil manchmal diese Siegeskränze gibt verschiedene Ausdrücke und verschiedene Beschreibungen davon. Aber es kann sein, dass es verschiedene gibt. Ich mache mir keine großen Gedanken darüber, werden wir feststellen, wenn wir in die Herrlichkeit kommen. Aber dass es Belohnung für jeden gibt, das lesen wir in 2. Timotheus 4, Vers 8. Dort sagt Paulus nämlich, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Das ist jetzt nicht nur für mich, weil ich Ältester war, weil ich Apostel war, weil ich so dem Herrn gedient habe in der Mission, sondern für alle, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Er wird sie belohnen. Natürlich wollen wir nicht mal motiviert sein an erster Stelle durch die Belohnung, aber Gott selber gebraucht das als Motivation, ihm zu dienen. Gleichzeitig, dass wir auch schauen, was ist diese Botschaft, die wir vermitteln wollen. Und die sehen wir noch einmal in 1. Korinther 9. Dort schreibt Paulus wieder, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir, denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Es war eben nicht nur, ich lebe davon, er hat sogar absichtlich Bezahlungen abgelehnt, damit man ihm das nicht vorwerfen konnte, du machst es nur um des Geldes willen. Ja? Aber er sagte, ich habe diesen inneren Druck, wehe mir, wenn ich das nicht weitergebe. Ich habe die Hoffnung für die Menschheit. Ich habe, wie jeder Mensch gerettet werden kann, wie wir verändert werden können. Und wenn ich das für mich behalte, ja das wäre, wenn jemand heute eine Heilung hätte, wir haben für Andrea gebetet, wenn jemand hier sitzen würde und sagen, ich weiß haargenau und sie braucht dieses Mittel und sie wird innerhalb von einer Woche gesund. Und behält das für sich? Wie könnte man? Ja? Und wir, geistlich gesehen, wir haben das, was Menschen rettet. Wir haben das, was ihnen Hoffnung gibt. Wir haben das, was sie bewahrt vor Gottes Gericht. Und das dann für sich zu behalten, deswegen sagt Paulus, wehe mir, wenn ich das nicht weitergebe. Aber der Dienst eines Ältesten besteht nicht darin, einfach zu bestimmen und voranzugehen. Er sagt hier in Vers 3, Entschuldigung, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Paulus hat dazu aufgerufen, seinem Vorbild zu folgen, zu dem Ausmaß, wie er Christus nachfolgt. Und er sagt hier dann zu den Ältesten, schaut her, ihr sollt nicht einfach eure Position nutzen und sagen, okay, das ist, was ihr jetzt zu tun habt. Ihr seid nicht Antreiber und sagen, hey, macht mal. Ihr seid keine Trainer, die am Feldrand stehen und schreien, lauft mal ein bisschen schneller. Okay? Sondern ihr dient selber und indem ihr dient, geht ihr voran und sagt, kommt mit, dieses ist der Weg. Ich weiß, dass wir dort, aus Psalm 23, ich weiß, dass wir dort ruhiges Wasser finden. Ich weiß, dass wir dort Stärkung für unsere Seelen bekommen. Und ich gehe mit euch. Und dann erwähnt er hier, dass Vers 4, wenn der Oberhirte offenbar geworden ist. Der Oberhirte ist Christus selber und an ihm sollen wir uns orientieren. Okay. So ist der beste Hirte der, der dem Vorbild Christi folgt und Christi Botschaft verkündigt. Das, Ältesten sind Unterhirten. Okay. Und der Auftrag ist einfach, auf Christus hinzuweisen, zu sagen, ihm wollen wir folgen. Und das bedeutet für mich, ich muss ihn vor Augen haben. Ich muss mich ständig mit ihm beschäftigen. Ich muss überlegen und beten und sagen, Herr, wie sieht das, wie du gelebt hast, das, was du uns als Anweisung gegeben hast, wie sieht dieses hier und heute, wie sieht das in Nürnberg aus, wie sieht das für unsere Gemeinde aus, wie sieht das in unseren Umständen aus? Und dann zu sagen, schau, ihm wollen wir folgen, ich richte mein Augenmerk auf ihn und wir folgen dahin und ich motiviere dann einfach nur, dort mitzugehen und dem zu folgen. So beginnt er hier die Anweisung und sagt Petrus hier, ich ermahne euch, ich bin selber in der gleichen Position und was ich jetzt sage und wie du, wenn du seine Briefe auch liest, okay, die sind nicht von einem Antreiber, die sind nicht von einem, der mit der Peitsche hinterher ist und sagt, jetzt strengt euch mal ein bisschen mehr an, sondern es ist von einem, der in Liebe vorangeht, der selber dieses erfahren hat und dann sagt, pass auf, ich habe selber erlebt, wie Christus mich verändert hat und ich folge ihm und ich verkündige ihn, ich gebe mein Leben dafür und er motiviert so dann ihm zu folgen und dann besonders auch denjenigen, die auch dann andere anleiten, auch diesem Beispiel zu folgen. Für ein gutes Miteinander brauchen wir eine vorbildliche Aufsicht. Leute, die sich um andere kümmern und dieses Interesse auch am Herzen haben. Okay. Aber dann nimmt er auch die Kehrseite in den folgenden Versen, in Vers 5 bis 7 und sagt, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und dann sehen wir, zweite Zutat für ein gutes Miteinander ist die demütige Unterordnung. Okay. Und sagt dann ebenso, so wie ich euch den Ältesten Anweisungen gegeben habe, wie sie leben sollen, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Hier geht es nicht um eine Altershierarchie, sondern dass sie Gottes Ordnung in der Gemeinde anerkennen. Die durch ihr Vorbild dann auch als Älteste anerkannt worden sind von der Gemeinde, sich auch deren Leitung unterzuordnen und zu folgen. Natürlich nicht blind, nicht egal, was die jetzt sagen, machen wir, sondern immer in der Orientierung an der Schrift, aber wenn sie gemäß der Schrift anleiten, auch dieser Leitung zu folgen. Okay. So sollen wir in Demut anerkennen, dass wir den Herrn und dass wir einander brauchen. In Kolosser 3, Vers 12 und 13 heißt es, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Okay. Dass wir wirklich erkennen, dass wir einander brauchen und deswegen auch Ende Vers 5, umkleidet euch gegenseitig einander mit Demut. Ja. Mit der Begründung, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. In der Gesellschaft geht es um unser Durchsetzungsvermögen, aber bei Christus geht es um unsere Unterordnungsbereitschaft. Keine Ahnung, ob das wirklich ein deutsches Wort ist. Spätestens jetzt ist es eins. Ja, aber ihr versteht, was gemeint ist. Okay? Wir sind so eingeprägt, du musst dich durchsetzen. Du musst deine Interessen vertreten. Du musst für dich einstehen. Aber Gott sagt, den Hochmütigen, die sagen, ich brauche keinen anderen, den widersteht Gott. Und stell dir vor, du willst irgendwo rein und die haben so einen Türsteher davor stehen. Die meisten von uns sagen, ja, mit dem lege ich mich nicht an, der sieht größer, kräftiger aus als ich. Ja? Aber das ist nur ein Mensch. Vielleicht ein Mensch mit hoher Statur und großen Muskeln. Aber wie viel mehr sollen wir dann uns nicht mit Gott anlegen? Weil wenn Gott sagt, ich stelle mich dagegen, dann hast du keine Chance, dagegen anzukommen. Okay? Und sagt so, wenn wir hochmütig sind, wenn wir sagen, ich brauche das nicht, und das nicht nur, indem wir dieses so sagen, ich meine, wir sind im Gottesdienst, das würde hier keiner sagen, ja, aber wenn wir in der Praxis so machen, Gott, ich weiß, du hast das gesagt, aber, dann bin ich hochmütig. Weil ohne das in diesen Worten auszudrücken, sage ich, Gott, du meinst dieses, aber ich weiß besser als du. Dein Wort sagt, ich soll vergeben, in Langmut ertragen, wie der Herr vergeben hat, so soll auch ich vergeben. Das kann ich nicht. Oh. Meinst du, Gott ist nicht in der Lage, dich zu befähigen, zu vergeben? Er ist nicht in der Lage, dir die Geduld zu geben mit dem Nachbarn, mit dem Familienmitglied? Und Gott sagt, da widersteht er, aber den Demütigen, die diese Not erkennen, gibt er die nötige Gnade. Okay. Auch Paulus musste lernen, nicht sich durchzusetzen, denn Gott hat ihm bei der Bekehrung gesagt, und wir lesen das in Apostelgeschichte 26, es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Und wir haben ihm mal gesagt, so ein Stachel, so gegen Dornen, oder was ist gemeint? Gemeint ist, dieser Stab, den hier in dem Bild der Hirte hat, die haben ihre Kühe, ihre Ochsen angetrieben, wenn sie das Feld pflügen sollten, mit so einem spitzen Stab, häufig auch mit einem Metallteil vorne an, damit sie weitergehen, damit sie die Furchen richtig ziehen. Okay? Und das ist der Ausdruck, oder so wird dieser Ausdruck sonst auch gebraucht. Und Gott sagt eben, es ist schwierig für dich, dagegen anzugehen. Ich will dich in die richtige Richtung leiten. Ich will, dass du brauchbar bist. Nicht um dich zu piesacken, ja, nicht um dich zu ärgern, sondern weil ich weiß, so bist du besonders brauchbar. So kannst du benutzt werden und ich möchte dich hier antreiben. Okay. Deswegen so formuliert, es ist viel besser, Gottes Führung zu folgen, als eigenen Zielen hinterherzulaufen. Dass wir einander unterordnen und dass wir Gottes Führung folgen, sagen, manchmal denke ich vielleicht, dieses sieht attraktiver aus. Ja? Wenn es bei mir doch anders wäre, wenn ich nicht die Person geheiratet hätte oder wenn ich endlich heiraten könnte oder wenn die Kinder nicht so krank wären oder wenn ich einen besseren Beruf hätte, wenn ich eine bessere Ausbildung bekommen hätte, wenn. Und es ist wie bei einer Fata Morgana, wir malen uns dieses aus und sagen, so wäre es viel besser. Nochmal zurückkommen auf unseres. Okay? Es wäre viel besser. Damit sagen wir doch, Gott, wenn du in meinem Leben anders geführt hättest, dann wäre es besser gelaufen, als so wie es gewesen ist. Nun, damit ist nicht gemeint, manchmal ist durch unser Verschulden Sachen so geworden, wie sie geworden sind. Können wir es nicht auf andere blamieren, die Schuld schieben. Aber manchmal ist es ja nicht der Fall. Ja? Natürlich kann man auf andere Sachen sehen und sagen, das wäre eventuell leichter. Aber auch ein Petrus hätte ein leichteres Leben haben können, wenn er weiter Fischer geblieben wäre. Aber ich weiß nicht, ob wir hier wären, wenn er weiter Fischer geblieben wäre. Ja? Und so nimmt Gott nicht immer für uns das leichteste Leben, aber er führt uns, er möchte uns gebrauchen, er möchte, dass wir auch benutzt werden zu seiner Ehre. Darum sollen wir uns auch ihm unterordnen. Und dann heißt es auch, und er wird den Demütigen, gibt er Gnade, und er wird ihn, Vers 6, demütige euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit oder belohne. In Hebräer 10 lesen wir, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Bleibt darunter und Gott wird das entsprechend belohnen. Und das äußert sich, Vers 7, auch hierin, indem ihr all eure Sorgen auf ihn wirft, denn, Begründung, er ist besorgt um euch. Okay? Besorgt hier nicht in dem Sinne von, ich mache mir Sorgen um euch, sondern in dem Sinne von, ich kümmere mich um euch. Auch wenn das manchmal vielleicht nicht so aussieht, denk an den Anfang mit den Jüngern im Boot, ja, es sah nicht so aus, als wenn Jesus sich kümmert, es sieht so aus, als wenn er schläft. Doch Gott ist da und er hat einen Plan. Unsere Schwierigkeit besteht darin, dass wir die Details von Gottes Plan nicht kennen und ihm vertrauen müssen. Aber darum geht es ja gerade im Glauben. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, also existiert, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Dass denen, die ihn auch in kritischen Situationen suchen, die nach seinem Willen trachten, dass er das belohnen wird. Wann? Spätestens, wenn wir bei ihm sind. Wie? Sagt er nicht immer. Okay? Aber das ist gerade der Glaube. Okay? Und das ist diese Unterordnung unter Gott, zu sagen, Gott, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles sehen. Aber ich vertraue dir, dass du besser weißt als ich. Und dass, wenn ich jetzt das tue, was dein Wort sagt, dass du das gebrauchen wirst zu deiner Ehre und dass du mich führen wirst in diesem. Okay? Aber wenn wir uns dieses anschauen, dann ist es natürlich leichter gesagt als getan, alle eure Sorgen auf ihn zu werfen. Und was ist dann, wenn die Sorge nicht weggeht? Ja? Werft eure Sorgen auf ihn. Er sagt, denn er ist besorgt für euch, er kümmert sich darum. Ja, aber was ist, wenn die Situation länger anhält? Dann bringen sie ihm wieder. Und wieder. Und wieder. Jesus selbst hat gelehrt, dass wir ihm mit unseren Sorgen vertrauen sollen. Und wir haben das gelesen in der Bibellese heute Morgen. Ja? Gib nur Sorgen auf ihn, wenn Gott für die Blumen sorgt, wenn er für die Vögel sorgt, dann wird er auch für uns sorgen. Okay. Natürlich ist das, eben schon gesagt, das ist leichter gesagt als getan. Aber denk mal andersherum. Ohne Gottes Hilfe ist es auch nicht leichter. Ja? Und deswegen seine Aufforderung hier zu sagen, schaut her, wir alle untereinander, ordnet euch einander unter, bekleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Ja? Auch von anderen was annehmen zu können, selbst wenn ich denke, das passt mir jetzt vielleicht nicht so. Okay? In demütigem Umgang, denn wenn ich mir nichts sagen lasse, auch vielleicht von anderen nichts sagen lasse, dann sagt Gott, er widersteht, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und Gnade ist so ein Begriff, den wir häufig gebrauchen. Okay? Aber manchmal ist es für uns nicht so ganz greifbar. Wie sieht in diesem Fall gnadenlos. Wir kennen es, wir sind begnadigt, Gott gibt uns nicht mehr das Gericht. Ja? Aber wie gibt er im täglichen Leben Gnade? Er sagt, er widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt so viel wie, er steht ihm bei und er hilft ihm. Okay? Nicht unbedingt, er nimmt die Umstände weg. Aber er steht bei und trägt. Er hilft. Er tröstet. In dem Moment. Und dann wieder für den nächsten Moment. Nicht unbedingt, das ist nirgendwo versprochen, im Voraus für die nächsten Tage, Wochen, Monate. Aber hier und jetzt. Und deswegen demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und was die rechte Zeit ist, ist, was er definiert, nicht was wir für richtig halten. Okay? Können verstehen, dass es manchmal ist, der Druck ist so groß. Aber Gott sagt, zu meiner Zeit, ich weiß, wie viel geht und ich kenne euch und ich werde es tun zur rechten Zeit. Und ihr werft die Sorgen auf ihn. Und die Begründung ist auch noch ein bisschen merkwürdig, ne? Weil werft eure Sorgen auf ihn, das klingt ja fast so ein bisschen wie, wir müssen es ihm sagen, quasi als informieren, damit er Bescheid weiß. Aber Gott ist allwissend. Und die Begründung ist, nicht damit er etwas tun kann. Was war das? Werft eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Ich sag's ihm, weil er schon besorgt ist. Nicht, weil er es nicht weiß, aber weil er möchte, dass wir im Dialog mit ihm sind. Weil er weiß, alleine schaffen wir es nicht. Und er sagte, ich möchte, dass ihr zu mir kommt, dass ihr das zugebt, dass ihr mich braucht und ich möchte euch dann beistehen. Dann will ich mich erweisen, dann will ich die Gnade geben, die euch trägt und hält. Das ist, was er tun möchte. Und dann springt er in dem nächsten Vers und sagt, Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die dritte Zutat für das gute Miteinander. Wir haben die vorbildliche Aufsicht, die demütige Unterordnung und drittens der standhafte Glaube. Hier spricht er jetzt vom Widersacher, dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Er will uns einschüchtern, er will uns vom Glauben abbringen. Und was sollen wir machen? Vers 9, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Okay? Nicht, wie das einige gerne interpretieren, den bekämpft, den greift an, den befehlt, ja? Dem widersteht, dass wir nicht beigeben, nicht nachgeben. Nun, viele nehmen das nicht so ganz ernst, weil sie nicht an einen Teufel glauben. Aber die Bibel, glaube ich, in ihrer Darstellung, sie bietet die beste Erklärung für die Welt, wie sie ist. Okay? Ich habe mir das mal so überlegt. Ohne Gott gäbe es keine Welt und auch keine Moral. Und ohne den Teufel wäre das Böse nicht zu erklären. Gäbe es keinen Schöpfer, könnte es kein Geschöpf geben. Gäbe es keine Ursache, gibt es keine Wirkung. Es muss etwas geben, was dieses geschaffen hat. Und gerade auch, wenn man sagt, Moral, nicht nur in dem jemand sei moralisch gut, sondern in dem Sinne von überhaupt, dass es objektiv gut und böse gibt, richtig und verkehrt. Okay? Dazu muss es einen Maßstab geben. Und nicht jeder hat ja überall die gleichen Ansichten. Okay? Damit es dieses objektiv geben kann, muss es einen geben, der das eingegeben hat. Und die Bibel erklärt uns und sagt, Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und die Erwartung gegeben, dass wir ihn reflektieren und dass das, was er als gut darlegt, und nicht nur, weil er das sagt, sondern weil das auch eben der Wahrheit entspricht, dass das dann gut ist und dass andere Sachen verkehrt sind. Okay? Aber dann schauen wir die Welt an und sagen, da ist nicht alles gut. Da gibt es viel Leiden, da gibt es viel Unrecht. Woher kommt das denn? Wenn wir jetzt nur Gott hätten, dann hat Gott das verursacht. Ich dachte, der war gut und gerecht und Liebe und Barmherzigkeit und Heiligkeit. Wie kommt dann das Unrecht? Ja, es muss etwas geben, was dieses bewirkt hat. Und die Bibel erklärt es uns, dass der Teufel es war, dass der gefallen ist, absichtlich gegen Gott rebelliert hat, ihm es nicht genug war, ein geschaffenes Wesen zu sein. Er wollte selber die Anbetung bekommen, die Gott gebührt. Und dann die Menschen verführt es, ihm nachzutun. Okay? Und deswegen ist auch dieses Teuflische, ist hauptsächlich auch diese Einstellung. Und deswegen ist es vielleicht mehr verbreitet, als wir manchmal denken. Wir denken manchmal so Satansanbetung oder Menschenopfer oder ne, dieses ganz Dramatische. Aber jeder, der sagt, ich weiß besser, ich brauche Gott nicht, der tut genau das, was der Teufel getan hat. Okay? Das ist der Ursprung des Ganzen. Und er sagte, widersteht diesem, gebt diesem nicht nach. Und wir sollen aufpassen, weil der Widersacher sich eben auch gerne verstellt. Nicht einfach, wie er in irgendwelchen Büchern dann gezeichnet ist, sondern wir lesen in 2. Korinther 11, Vers 13, das andere sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Er kommt nicht daher, wie man ihn aus irgendwelchen Zeichnungen kennt, ja, sondern sieht aus wie ein Engel, sieht positiv aus. Und deswegen sollen wir darauf achten, seid nüchtern, wacht. Denn er sucht, wen er verschlingen kann. Seine Absicht ist nur, uns zu zerstören und auf seine Seite des Widerstandes zu ziehen. Okay. Okay. Wieder, dieses kommt von Petrus. Okay. Und ich glaube, Petrus schreibt das hier und hat im Hinterkopf eine ganz bestimmtes Ereignis aus seinem eigenen Leben. Gerade nachdem er Christus bekannt hat, sagt Christus zu ihm, wir werden nach Jerusalem gehen, ich werde überliefert werden, ich werde gekreuzigt werden. Und Petrus sagt, niemals, ich habe da einen besseren Plan für dich. Und was sagt Jesus zu ihm? Geh hinter mich, Satan. Du denkst nicht göttliche Gedanken. Es ist ja, ich weiß, es ist lieb von dir gemeint. Aber du widerstehst dem, was Gottes Plan ist. Du bist hochmütig. Du sagst, niemals, das soll nicht geschehen. Aber dieses ist Gottes Plan. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir auf Gottes Zusagen vertrauen. Und Gott wird uns helfen, widerstehen zu können. Und wie es dann Vers 10 sagt, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er wird euch, die eine kurze Zeit gelitten haben, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Er will uns ausrüsten, auch die Leiden zu tragen im Anblick der Herrlichkeit. Er hat euch zu seiner Herrlichkeit berufen in Christus und er wird, die ihr jetzt gelitten habt, das ist, was er mit euch tun wird. Aber er führt das extra auch so auf und sagt, schaut, das ist, wo er euch hinführen will. Das ist, wo Christus hingegangen ist in seine Herrlichkeit und er möchte, dass wir bei ihm sind. Und mit diesem Blick können wir die Gegenwart ertragen. Und dann diese Ausdrücke, er sagte, er wird euch vollkommen machen. Dieses Wort hat eigentlich mit dem Reparieren von Netzen zu tun. Er wird euch flicken, er wird euch helfen, er wird das, was kaputt gegangen ist, wieder zusammenfügen. Das, wo du gelitten hast, wird er gebrauchen und reparieren. Dann heißt es auch, er wird euch stärken. Unter anderem auch durch die Erinnerung an seine Wahrheit. Im nächsten Brief, den Petrus schreibt, in 2. Petrus 1, Vers 12 heißt es, Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich will euch immer daran erinnern, dass ihr stark bleiben könnt in dieser Wahrheit, die Gott euch gegeben hat. Dann heißt es weiter, er wird euch kräftigen. Das bedeutet so viel wie gesund machen. Okay? Nun, ultimativ gesund, wenn er wiederkommt, aber er wird für uns zwischendurch hindurchtragen und dann in der Herrlichkeit verherrlichen. Und dann das Gründen bezieht sich auf ein Fundament, so wie Jesus es gebraucht hat, als er am Ende der Bergpredigt davon redet und sagt, der Kluge baut sein Haus auf den Felsengrund, wo es festen Bestand hat. Okay. So befähigt Gott uns zu stehen, wenn wir ihm vertrauen. Ja, und er wird helfen. Er sagte, seid nüchtern und wacht, achtet darauf, ja, widersteht standhaft durch den Glauben, Vers 9, da ihr wisst, andere leiden auch so, aber Gott der Gnade, er hat euch berufen zu seiner Herrlichkeit, er selbst wird uns die Fähigkeit geben, dass wir stehen können. So endet Petrus diesen Brief mit der Zusicherung, Vers 12, dass wir in der wahren Gnade stehen. Ja, er hat mit ein paar Zeilen geschrieben und euch ermahnt, Ende Vers 12, und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Selbst wenn du das vielleicht nicht immer als Gnade wahrnimmst, selbst wenn du es in diesem Leiden siehst, trotzdem, es ist die Gnade, die Gott gibt und er hilft uns dabei und er trägt uns. Und so darfst du Gottes Frieden erfahren, wenn du dich an Gottes Wort hältst. Hier ist, wie wir vorgehen sollen. Sagen, geh in eine Gemeinde, wo die Leitung darauf achtet, hilft, dass du die Mittel auch bekommst, um stark zu sein. Wo wir nicht alleine sind. Und ich soll mich diesem dann auch unterordnen. Und dann gemeinsam den Aufrufen aufzugeben. Den Versprechungen des Teufels, den Lügen des Teufels zu sagen, mach doch, was du willst, das ist doch sowieso nur alles eingebildet, zu widerstehen, standhaft im Glauben, sagen, nein, Gott, ich vertraue dir, ich weiß, diese Lügen wurden schon immer verbreitet, aber ich weiß und bin gestärkt und bestätigt von Petrus, der das selber erlebt hat, der das selber nicht wahrhaben wollte, der dieses Leiden vermeiden wollte. Aber der dann gesehen hat, wie Christus für ihn gelitten hat und auferstanden ist und mit seinem Leben dann bezeugt hat und gesagt hat, dieses ist die wahre Gnade, er ist auferstanden und ich setze mein Leben dafür ein und ich ermutige andere voranzugehen und auch weiter ihr Leben dafür einzusetzen. Und Gott wird euch stärken, gründen, festigen. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dass wir sagen können, Herr, ich schaue darauf und ich vertraue darauf, dass du in jeder schwierigen Situation, und du kannst deine Herausforderung hineinsetzen, sei es der Schulanfang, sei es die Krankheit, sei es die finanzielle Situation, sei es die Ehekrise, sei es die finanziellen Umstände, sei es die politische Situation, was dem auch sei, sagen, Gott, ich kann das nicht alles ändern und ich kann das noch nicht mehr alles erklären und verstehen. Aber ich weiß, dass dir nichts entgeht. Und ich sage dir noch einmal neu meine Anliegen. Ich werfe sie zu dir. Denn du kümmerst dich um mich. Und ich vertraue dir, dass du das gebrauchen wirst. Selbst wenn ich im Moment und vielleicht auch in absehbarer Zeit nicht verstehen kann, wozu und was das bewirken soll. Aber ich weiß, in der Herrlichkeit werde ich es verstehen. Und in der Herrlichkeit werde ich getröstet. Und im Rückblick werde ich sehen und sagen, du hast gegründet, du hast gestärkt, du hast getragen, du warst bei mir, du hast mich nicht alleine gelassen, du bist bei mir. Und wer uns trägt und erhält, ist nicht einfach nur das Miteinander, ist nicht ein Wort auswendig gelernt zu haben, ist nicht einfach nur ein Gebet, sondern ist Gott selbst. ihm die Herrlichkeit. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du versprochen hast, uns nicht im Stich zu lassen. Und Herr, wir bekennen heute, wir brauchen dich. Wir brauchen dich persönlich. Wir brauchen dich in unseren Familien. Wir brauchen dich als Gemeinde. Und wir wollen uns dir unterordnen. Wir wollen nicht gegen dich kämpfen. Wir wollen nicht unseren Willen durchsetzen, sondern wir wollen beten, wie unser Herr uns gelehrt hat, dein Wille geschehe, dein Reich komme und dein Name werde verherrlicht. Herr, du weißt, dass uns das manchmal schwerfällt, weil wir es nicht verstehen und weil es unfair aussieht. Aber wir sehen nur, was vor Augen ist. Herr, hilf uns, mit Augen des Glaubens zu sehen, was du dadurch auch an uns, in uns und auch durch uns bewirken möchtest. Hilf uns, dir zu vertrauen, dass du uns stärkst. Und Herr, hilf, dass wir einander helfen, aufeinander Acht haben, füreinander einstehen, miteinander hinwachsen zu Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. In Jesu Namen.